Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 28. Februar 2025. Ich starte mit einem wichtigen Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Dunkle Wolken am Finanzhimmel. Sind Sie auf die nächste Krise vorbereitet? In Deutschland drohen große Gefahren für Anleger. Es ist nicht nur so, dass die Wirtschaftsleistung seit Jahren stockt, sondern auch die Diskussionen um weitgreifende Regulierungen erfordern erhöhte Aufmerksamkeit. Sollte tatsächlich ein europaweites Vermögensregister eingeführt werden, laufen Sie Gefahr einer möglichen Enteignung. Zudem belasten die enorm hohen Staatsschulden das Finanzsystem schwer und erhöhen das Risiko einer nächsten Bankenkrise. Diese würde schwerwiegende Folgen für Ihr Vermögen und Ihre Altersvorsorge haben. Wie schützen Sie sich dagegen? Eine interessante Lösung bietet die Investmentgesellschaft Real Unit Schweiz AG mit ihrer über Jahrzehnte bewährten Anlagestrategie. Diese fokussiert auf Vermögensschutz und langfristigen Werterhalt, insbesondere in Krisenzeiten. Sie erreicht dies dank breit diversifizierter Sachwerte, wie zum Beispiel physischem Gold und Silber, die außerhalb des Bankensystems in Hochsicherheitslagern in der Schweiz verwahrt werden. Informieren Sie sich auf www.realunit.de und schützen auch Sie jetzt Ihr Vermögen. www.realunit.de. Ich zeige Ihnen das hier noch blau unterlegt. www.realunit.de. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Die internationale Lage verändert sich und die Frage lautet, haben es die Politiker in Deutschland, in Brüssel, auch in der Schweiz gemerkt? Ich habe in der Schweizer Ausgabe bereits darüber gesprochen. Zelensky, Dämmerung, der Horizont über dem ukrainischen Präsidenten verdüstert sich und es verfestigen sich die Indizien, dass es mit seiner ohnehin schon künstlich verlängerten Amtszeit bald zu Ende gehen könnte. Seine Popularität zu Hause sinkt immer weiter. Er traut sich gar nicht, sich den Wahlen zu stellen. Eine Unterstützungsresolution ist im ersten Anlauf gescheitert, sogar im eigenen Parlament. Im Beisein von EU-Granden beim Jahrestag der Invasion der russischen Streitkräfte. Man wollte da gewissermaßen für die Galerie ein Solidaritätsbekenntnis ablegen, aber er hat nicht einmal alle Abgeordneten seiner eigenen Partei hinter die Fahne gebracht. An dieser merkwürdige Rohstoffdeal, der sich jetzt da zu verfestigen scheint mit den Vereinigten Staaten von Amerika, der Ausverkauf des Tafelsilbers, der Ausverkauf der Heimat, das ist unglaublich. Stellen Sie sich das einmal vor, dass ein Präsident da wichtige Rohstoffe einfach an die Amerikaner weitergibt, aus dem eigenen Land. Klar, man hat in den letzten 3 Jahren von den Vereinigten Staaten von Amerika sehr viele Waffen bekommen im Leasingverfahren, aber die Europäer haben auch sehr, sehr viel Geld bezahlt. Die bekommen überhaupt nichts. Die dürfen dann den Trümmerhaufen aufbauen. Gut, es geschieht ihnen insofern recht, als eben diese Geopolitik der Konfrontation von Anfang an ein kolossaler Fehler war. Man war übermütig. Wir schaffen das. Man bildete sich ein, Russland militärisch besiegen zu können und man braucht nur oberflächlichste geschichtliche Kenntnisse, um in solchen Plänen Anflüge von Größenwahn zu erkennen. Auch die deutschen Politiker haben da ganz massiv mitgemacht. Und jetzt ist wirklich interessant, da etwas zu verfolgen, wie sich möglicherweise auch in der Europäischen Union die Situation ändert. Meine These ist, dass die EU bald auf Trump-Kurs gehen wird. Diese Entfremdungserscheinungen, auch diese Rempeleien, die wir da vor allem auch aus Berlin gesehen haben, sogar von der CDU durch Friedrich Merz, der ja auf den amerikanischen Vizepräsidenten losgegangen ist, gesagt hat, ich verbiete mir jede Einmischung, das ist unverschämt. Die Russen und die Amerikaner stehen auf der gleichen Unterstufe da der Verrechtlichkeit, wenn sie sich da in die deutschen Angelegenheiten involvieren, als ob die Deutschen sich gar nicht, die deutschen Politiker sich nie in ausländische Angelegenheiten Parteien einmischen würden. Also kompletter Wahnsinn, eigentlich ein Kabarettprogramm in der Wirklichkeit. Aber ich glaube nicht, dass das Bestand haben wird. Wir sehen, es bröckelt die Brandmauer gegen Trump, die bröckelt in der EU. Macron ist da schon wie ein zahmes Kätzchen auf dem Schoß herumgeschlichen des amerikanischen Präsidenten. Und jetzt auch Keith Starmer, der schwer in den Seilen hängende Premierminister von Großbritannien, da der Labour-Mann, auch er macht da auf gut Freund mit dem großen Bruder in Washington. Das sind interessante Veränderungen in Italien. In Ungarn hat er ja bereits Verbündete. Die Polen sind ja auch auf Trump-Kurs, wobei die Polen sind sicherlich gegenüber Russland viel sprungbereiter und konfrontativer, aufgrund ihrer historischen Erfahrung natürlich mit Russland. Aber auch da, es zeichnet sich eine Veränderung ab. Wie lange dauert es, bis auch in Deutschland hier wieder die politischen Vektoren sich dem internationalen Klimawandel angepasst haben? Mal sehen, es kann dann sehr, sehr schnell gehen. Auf jeden Fall glaube ich, es ist nicht falsch, damit zu rechnen, dass der Widerstand und der so entschlossen scheinende rebellische Geist da gegen die amerikanische Administration, dass das sehr, sehr schnell erlahmen wird in der EU, denn die EU ist einfach schwach und die EU kann es sich gar nicht erlauben, gegen die Amerikaner und gegen die Russen zu sein. Das ist eine komplett wirklichkeitsfeindliche Partei. Realistisch ist, und angesichts der zunehmenden wirtschaftlichen Probleme, realistisch ist, dass sich die EU zusammen mit Trump einsetzt für eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Amerika, Russland, China und Europa. Dass man auch mit Putin Frieden schließen muss. Und das wissen doch vor allem die Deutschen, denn die Deutschen haben gewaltige Wirtschaftsprobleme wegen der Energie. Die Energie ist viel zu teuer, weil die Deutschen die Energie nicht mehr dort einkaufen, wo sie am billigsten ist. Und aus geografischen Gründen ist sie am billigsten in Russland. Deshalb darfst du mit Russland keinen Wirtschaftskrieg führen. Da bist du am Schluss der Verlierer, nicht der Russe. Das ist wie wenn du versuchst, einem anderen mit deinem Kinn eine Verletzung beizubringen, indem du mit deinem Kinn seine Faust traktierst. Da machst du eben mit deinem Kinn Zweiter, wenn du diese Strategie fährst. Aber die haben wir jetzt 3 Jahre lang gefahren. Das ist also die Situation. Wir werden eine Klimaveränderung der Politik auch in der Europäischen Union früher oder später erleben, auch in Berlin. Das scheint mir unabwendbar zu sein. Auch eine Enteisung da der internationalen Beziehungen, vorangetrieben durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Auf den Zollkrieg komme ich dann gleich noch zu sprechen. Ich glaube, da ist es zu früh, ein abschließendes Urteil abzugeben, weil es nicht so einfach ist, die Motive von Donald Trump zu ergründen. Aber lassen Sie mich vorher noch etwas anderes sagen, aus der schweizerischen Sicht. Wo ist das Problem eigentlich in der deutschen Politik? Wo ist auch das tiefer liegende Problem bei dem jetzt gewählten Sieger dieser Wahlen, hauchdünnen Sieger, Friedrich Merz? Das Grundproblem von Friedrich Merz und seiner CDU besteht darin, dass der CDU-Vorsitzende keine klare Linie hat. Auch der CSU-Vorsitzende Söder hat keine klare Linie. Sie haben hier Parteien ohne Programm. Das sind Opportunistenparteien. Das sind Parteien, die sich alle Optionen machttechnisch offen halten wollen, die eben nicht mit klaren, verbindlichen Ansagen dem Wähler gegenübertreten und sagen, wenn du mich wählst, dann bekommst du das. Wie wenn sie in den Supermarkt gehen und sagen, heute kaufe ich mir Himbeersirup, dann wissen sie, auf dieser Flasche steht Himbeersirup und da ist auch Himbeersirup drin. In der deutschen Politik ist es anders, da steht vielleicht Himbeersirup drauf, aber es ist ganz was anderes drauf. Mineralwasser ohne Kohlensäure oder, keine Ahnung, ein anderer Softdrink oder es ist gar nichts drin. Es ist die Produkteversprechen, wenn man so will, die stimmen nicht, die gibt es nicht. Und das ist eine Dekadenzerscheinung der Politik, das ist eine Verwahrlosung. Wenn die Parteien keine Programme mehr haben, dann setzen sie eben die Macht über alles. Dann wollen sie sich natürlich flexibel, je nach Situation, immer wieder so oder so positionieren können. Und ich kritisiere solche Politiker. Und ich glaube, dass sie jetzt in Deutschland auch bei diesen Wahlen gesehen haben, natürlich auch durch die massiven Zugewinne einer AfD, dass die Leute das nicht mehr gutieren oder immer weniger gutieren. Klar, die etablieren etablierten Parteien, die haben immer einen gewissen Vorsprung, die haben die Medien auf ihrer Seite, die haben sehr viele Machtfaktoren, die haben auch gewachsene Beziehungen und so weiter. Aber wenn Sie sehen, wie selbst eine FDP da eine Kernschmelze erlebt hat, die Sozialdemokraten, die CDU-CSU abgestürzt auf ihr zweitschlechtestes Resultat und dies bei einer solchen Ausgangslage, wo die Linken und die Grünen ja wirklich abgewirtschaftet haben, da musst du ja durchmarschieren als Friedrich Merz, und wenn du das nicht schaffst, da musst du also wirklich in dich gehen. Und ich glaube, das ist auch ein Misstrauensvotum des deutschen Bürgers gegen diese opportunistische, machtverliebte Politik. Sie brauchen in Deutschland Politiker wie Unternehmer, weil sie können doch nicht als Unternehmer hinstehen und sagen, so, heute mache ich Schrauben und morgen mache ich Damenunterwäsche. Und das Gleiche, was früher Schraube geheißen hat, ist jetzt eine Unterhose. Das funktioniert nicht. Sie müssen mit verbindlichen Ansagen in den Markt treten, sonst können sie als Unternehmer keinen Erfolg haben. Sie brauchen ein Konzept, sie brauchen einen Plan und sie müssen besser und anders sein als die anderen. Aber die deutsche Parteienlandschaft zeichnet sich eben aus durch eine Machtdekadenz, durch eine Verkommenheit an der Macht. Die sind eben verklebt, verfilzt, da in ihren Pfründen, in diesen Teppichetagen, in dieser fremdfinanzierten Lebensweise, von der sie sich nicht trennen können. Und das ist das Grundproblem. Keine klare Linie, keine klaren Programme. Und wenn sie dann Anflüge von Programmen gehabt haben, dann sind es die falschen. Nehmen Sie die Sozialdemokraten. Ich meine, die Sozialdemokraten. Meine Großeltern haben Sozialdemokraten gewählt. Warum? Weil die Sozialdemokraten die Partei des sozialen Aufstiegs waren. Aber nicht des fremdfinanzierten Aufstiegs, dass jeder einen Anspruch anmelden konnte, vom anderen seinen Lebensunterhalt bezahlt zu bekommen. Nein, die Sozialdemokraten haben sich bemüht im Bereich der Bildung, im Bereich auch der, vor allem auch der Bildung, im Bereich auch der Interessenvertretung der Arbeitnehmer hier einen ganz entscheidenden Beitrag zu leisten. Und das ist auch ein historisches Verdienst. Und dass man ein soziales Sicherungsnetz gebaut hat für die, die es nicht aus eigener Kraft schaffen. Aber auch das ist dekadent geworden. Das ist zu einem übertriebenen Rentensystem geworden. Und heute ist doch die SPD nicht mehr die Partei des sozialen Aufstiegs, sondern es ist eine Kaderpartei, eine Elitenpartei, eine Partei der Staatsangestellten geworden. Der Pfründeverwalter, der Leute, die sich eben beim Staat etwas sichern konnte, und jetzt verteidigen sie gegen alle anderen diese Errungenschaften, die sie in die eigene Tasche hinein sich gesichert haben. Und der zweite Kapitalfehler bei der SP ist natürlich, dass sie die Migration verschlafen hat. Ich meine, die Migration, die ungeregelte, ist ja ein riesiges Problem, vor allem für die Leute, die nicht so viel Geld haben. Und da können sie doch nicht das Evangelium der offenen Grenzen vertreten. Das geht direkt gegen die Interessen ihrer eigenen Leute. Und diese SPD, die sie heute haben, ich bin jetzt gespannt, ich meine, ich bin nicht so nahe dran wie sie in Deutschland, aber mich nimmt das jetzt sehr wunder, ob das Justierungen gibt. Dann nehmen Sie eine FDP, die hat sich doch komplett verabschiedet vom liberalen Auftrag. Ich meine, wie kann man als FDP mit der Ampel mitregieren, mit den Linken und mit den Sozialdemokraten, und glauben, du könntest dann bei dir selber bleiben? Da hat es eine riesige Diskrepanz zwischen der Rhetorik und auch der Umsetzung gegeben. Und auch die FDP, schauen Sie in die damaligen Wahlprogramme hinein, hat diese offenen Grenzen, die Zuwanderung, ja, wir sind so offen, ist eine Lifestyle-Partei geworden. Gut dastehen, coole Anzüge, Bodymass-Index unter 25, wir sind da die mit dem Dreitagebart, wir sehen eben ganz heiß aus, und wir kursieren da in Sylt und überall da in der oberen Etage, zelebrieren das auch etwas. Das wird doch nicht gutiert vom Wähler. Das ist doch kein liberales Programm. Ein liberales Programm, das übrigens auch mit Deutschland nichts zu tun gehabt hat. Denn zum Liberalismus gehört ja auch, dass sie irgendwo in der eigenen Nationalgeschichte verwurzelt sind. Dass sie unterscheiden zwischen Deutschen und Nichtdeutschen. Dass sie auch das Migrationsthema im Griff haben. Sie können doch nicht einfach einen schrankenlosen Freizügigkeitsansatz predigen. Das geht nicht. Und auch den Staat sozusagen begleiten und ihn sogar noch unterstützen bei steigenden Abgaben und so weiter. Also da hat man auch den liberalen Auftrag komplett vergessen. Und dann bei der CDU, CSU, das ist ohnehin nach den Merkel-Jahren, die komplett nach links gedriftet ist, da die Ex-Kanzlerin, die Partei richtig gehend darauf aufgebaut hat, die Programminhalte der SP und der Grünen aufzunehmen, das musst du doch programmatisch bereinigen. Also lange Rede, Rede kurzer Sinn. Sie haben ein Problem mit dem Opportunismus bei den etablierten Parteien und das verdichtet sich im Kanzler Merz. Er hat keine klare Linie. Die einzige klare Linie, die er hatte, die einzige klare Botschaft war die Brandmauer, die aber eine Absurdität ist und in der Demokratie überhaupt nichts zu suchen hat. Und wenn sich jetzt der Friedrich Merz, ich habe mir das noch überlegt, wenn sich der Friedrich Merz jetzt einbildet, dass, weil er die Wahlen hauchdünn gewonnen hat, dass jetzt die Sozialdemokraten, die richtiggehend abgestraft wurden, dass die ihm jetzt aus der Hand fressen, dass die ihn jetzt sozusagen mit fliegenden Fahnen unterstützen, ich glaube, dann täuscht er sich. Weil die SPD weiß doch ganz genau, dass sich Friedrich Merz gar nichts erlauben kann. Wenn der jetzt das in den Sand setzt, dann hat er ein riesiges Problem und bei den nächsten Wahlen wird die AfD vermutlich noch besser abschneiden jetzt, als weil die Ausgrenzung und Ausmauerung eben nicht funktioniert hat. Vor einem Jahr hat man in den Talkshows, nur ein kleines Indiz, über die AfD geredet. Jetzt redet man schon mit der AfD. Und wenn man mit der AfD redet, dann merken immer mehr Deutsche, dass dieser Popanz, der da in den Medien aufgedröhnt wurde, dass der gar nicht der Wirklichkeit entspricht. Also der Friedrich Merz, der hat sich wahnsinnig erpressbar gemacht von links. Durch seine Brandmauer scheint das aber selber nicht einzusehen oder sich nicht eingestehen zu wollen. Und die Linken trumpfen jetzt natürlich selbstbewusst auf. Und für die Linken ist es so, wenn eine Regierung scheitert, also für die SP, dann ist das für sie nicht so ein grosses Problem wie für Merz. Ich glaube sowieso, dass die SPD in der Opposition stärker zulegen könnte, sich stärker profilieren könnte. Also für ihn steht da mehr auf dem Spiel. Und deshalb ist diese Zuversicht, die er da ausstrahlt, dass dann am Schluss ein Politikwechsel gelingen könnte in dieser Koalition, der scheint mir sehr kühn, sehr gewagt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Jetzt, man will den Ereignissen nicht vorausgreifen. Ich habe es auch gestern gesagt. Theoretisch ist es möglich, dass es klappt. Aber die Vorzeichen sehen nicht sehr günstig aus. Das ist das große Elend der deutschen Politik. Sie haben Politiker und jetzt dann vielleicht einen Kanzler ohne klare Linie. Das ist typisch auch für die Merkel-Zeit. Reiner Machtopportunismus, aber das reicht heute nicht. Schauen Sie mal, wer gewinnt. Wer gewinnt in Italien? Wer hat in den Vereinigten Staaten gewonnen? Trump. Das ist das Gegenteil. Das ist das Gegenteil dieser windschlüpfrigen, geländegängigen, anpassungsfähigen Body-Mass-Index-Typen, die da sich auch wohlfeil in den Talkshows anpreisen. Ein Trump, ein Milei, eine Meloni, ein Orban, das sind Leute mit einer klaren Linie, das sind stabile Politiker, die auch die Unterstützung und das Vertrauen der Bürger gewinnen. Aber diese Slalomläufer, das ist ein Zeichen der Dekadenz, des Wohlstandsüberflusses. Und es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich glaube, in der deutschen Politik, übrigens auch in Österreich jetzt da mit diesem Wahlverliererkabinett, das da Gestalt anzunehmen scheint unter Ausbremsung des Wahlgewinners, das sind eben auch solche Machtopportunisten und das verspricht keine Stabilität für die Zukunft. Da fehlt eben auch die Durchschlagskraft. Das sind gar nicht Leute, die etwas durchziehen können, weil sie es ja gar nie mussten. Und es ist ja einfacher, im Wahlkampf aufzutrumpfen, als wenn du dann in der Wirklichkeit in der Praxis tatsächlich als Regierungschef etwas durchziehen musst und dann vielleicht ganz massiven Widerstand bekommst, dann brauchst du Rückgrat, dann brauchst du Standfestigkeit und dann merkt man, ob einer auf einem felsenfesten Fundament steht. Und wenn einer schon im Wahlkampf bei diesen lauen Gegenwindlüftchen immer wieder zurückrudert, einknickt und sich anpasst, dann fehlt ihm meistens das Zeug, dann fehlt ihm das Rückgrat, hier auch im wirklichen Sturmwind, im Shitsturmwind auch gegebenem als Kurs zu halten. Das ist mein leider nicht allzu erfreuliches Zwischenfazit hier zu den Vorgängen in Deutschland. Keir Starmer, der britische Premier, ich meine Großbritannien wäre auch mal ein Thema, Großbritannien hängt in den Seilen, die Stimmung ist mies, die Wirtschaft kommt auch nicht zurecht vom Fleck. Der Untergang nach dem Brexit ist ausgeblieben, aber der Höhenflug eben auch. Großbritannien eigentlich die ganz große Enttäuschung unter den Ländern für mich. Boris Johnson, den ich ja anfänglich bewundert habe, den ich gut gefunden habe in der Corona-Politik, hat er sich verstolpert, überhaupt keine Linie und dann auf einem abseitigen Dr. Strangelove Höllenreiter-Kurs während des Ukraine Konflikts während des Ukraine-Kriegs. Also die haben sich völlig abgemeldet, die eingebildete Supergroßmacht, das Empire, das gar kein Empire mehr ist, die Briten neben den Schuhen, und sie sehen das jetzt auch mit dieser Regierung, die kaum im Amt, ja auch schon wieder in den Seilen hängt. Keith Starmer hat Donald Trump getroffen, bietet sich jetzt dort an, ein Zeichen eben dafür, dass sich die Situation verändert, politisch der Wind dreht, Macron ebenfalls, sie scharwenzeln, wann wird auch Friedrich Merz sich hier anpassen. Das wird interessant zu beobachten sein. Auch die Union wird grüne Wirtschaftspolitik machen. Sehen Sie, die deutschen Medien haben es gemerkt. Der Politikwechsel, den die Deutschen wollten, der kommt eben nicht, der kommt noch nicht. Sondierungen von Union und SPD beginnen heute Freitag, also sie legen jetzt los. Und die SPD, ich wiederhole das, die wird da nicht einfach wie ein Lämmchen am Nasenring des Friedrich Merz dann einfach folgen. Nein, das malt er sich da zu einfach aus. Ob Kubicki und ich der Aufbruch sind, na, ich weiß nicht. Das ist zumindest eine realistische Aussage von Marie-Agnes Strack-Zimmermann über notwendige Veränderungen und falsche Erwartungen an ihre Partei, die FDP in ihrer jetzigen Verfassung, das kann ich Ihnen sagen, die wird nicht mehr in den Bundestag kommen. Die müssen ernsthaft über die Bücher, und die sind eben auch ein Opfer der Brandmauer geworden. Sie haben sich eben auch von letztlich von dem abgemauert, was sie hätten sein sollen, liberal-konservativ. Sie wollten liberal-progressiv sein, und das ist ein Weg in den Abgrund. Weil Progressive gibt es genug in der Politik, und dann natürlich auch die Unglaubwürdigkeit. Wenn du dich im Wahlkampf anpreist als die salonfähige Alternative zur Alternativen und dann aber auf links-grün machst, wenn du in der Regierung bist, ja, dann musst du dich nicht wundern, dass die Wähler dir davonlaufen. Jeff Bezos ruiniert die Washington Post und die Demokratie gleich mit. Ein völlig überzogener, an den Realitäten vorbeigehender Kommentar aus meiner Sicht von Michael Hahnfeld in der Frankfurter Allgemeinen heute. Was ist das Problem? Der Eigentümer der Washington Post hat gesagt, ich möchte eine klare Linie auf meiner Meinungsseite, und zwar für die Freiheit, auch für die Marktwirtschaft. Und ich möchte keine Artikel mehr lesen auf unserer Meinungsseite, die die Marktwirtschaft und die Freiheit in den Schmutz ziehen. Und jetzt drehen natürlich die linken Journalisten durch. Und dass eine FAZ da mitmacht bei diesem Durchdrehen, zeigt Ihnen sehr schön, wo diese Zeitung im Grunde auch steht. Und das ist ein Problem. Sie merken das auch. Sie haben es auch in den Wahlen gemerkt, dass eben die FAZ ist die Partei, die fast am ist die Partei, ja genau, ein freudscher Versprecher, ist die Zeitung, die sich sehr parteinah verhalten hat. Ich meine, ist eine Zeitung der Brandmauer, ganz klar. Die hat ja die Brandmauer ganz massiv hier auch gefordert. Die Subvention welcher NGOs ist wünschbar? Der kluge Feuilleton-Herausgeber Jürgen Kaube nimmt da die Diskussion auf aus den Vereinigten Staaten. Der Elon Musk-Effekt gewissermaßen auch hier in der Frankfurter Allgemeinen heute Morgen. Ja, diese Frage muss man sich stellen. Die sogenannten zivilgesellschaftlichen Organisationen, das sind einfach linke Aktivisten, 99,99% von denen oder vielleicht noch mehr, das sind linke Aktivisten, die vom Steuerzahler bezahlt werden, ohne dass der Steuerzahler das weiß. Das ist die Zivilgesellschaft. Das sind behördliche, eben im Prinzip, das sind gar nicht Regierungsorganisationen. Das sind Regierungsorganisationen, die bezahlt werden von Regierungen, vor allem auch von Regierungen aus dem Ausland. Das hat man oft gesehen. Da werden ganze NGO-Industrien werden da durchgefüttert auf Staats-, auf Steuerzahlerkosten, und allmählich leuchtet man in diesen Sumpf hinein. Und dass die dann aufschreien, die NGOs, ist klar, wenn sie den Sumpf trockenlegen wollen, dann dürfen sie nicht die Frösche fragen. Der Kellogg-Plan als Chance für die Ukraine, interessant. Auch in der FAZ. Jetzt kommen also auch schon die ersten Artikel, die zumindest mal so in Ansätzen in Betracht ziehen möchten, dass vielleicht Frieden in der Ukraine nicht das Dümmste wäre. Ich meine, Sie müssen sich das, auch das ein Kabarettprogramm aus der Wirklichkeit. Albtraum für Putin. Dieser Deal macht die USA zum Stakeholder in der Ukraine. Ausverkauf der Ukraine, Ausverkauf von Zelensky, Zelensky-Dämmerung. Und auf dem Portal News habe ich gelesen, dass Donald Trump nun ernsthaft darüber nachdenke, Nord Stream zu kaufen. Das habe ich am 14. Februar hier in dieser Sendung, glaube ich, erstmals gesagt. Trump solle Nord Stream kaufen. Und Sie haben es bei mir zuerst gehört. Nein, ich schreibe nicht die Reden von Donald Trump, aber ich muss mich auch nicht dafür entschuldigen, wenn er das macht, was ich hier schon vorher gesagt und geschrieben habe. Putin braucht Krieg, warnt Marina Weißband. Sein Leben hängt davon ab. Bei Maybrit Illner, eine Expertin, kommt da mit ganz steilen Thesen. Mit diesen Experten können Sie abfahren. Die haben Unsinn erzählt, schon die letzten 3 Jahre insgesamt. Das sind Kriegsgurken, das sind keine Experten. Das sind Kriegstreiber, das sind Aktivisten, die ihnen als Experten auf Zwangsgebührenkosten da verkauft, vorgegaukelt wurden. Traurige Nachricht, Rätsel und Tod von Gene Hackman und Ehefrau, bisher deutet nichts auf einen Doppelselbstmord hin. Ja, Gene Hackman und seine Frau sind tot aufgefunden worden in ihrem Anwesen in Santa Fe. 95 Jahre alt, rund 30 Jahre jünger, seine Frau Gene Hackman, ich habe es in der Schweizer Ausgabe schon gesagt, einer der ganz großen Schauspieler Hollywoods. Ich habe ihn bewundert, er hat natürlich auch meine Laufbahn, wenn ich das so bezeichnen darf, als Filmkritiker. Ich habe ja früher als Filmkritiker auch gearbeitet und Sportjournalist, hat mich immer sehr beeindruckt, sehr geprägt. Ich habe ihn verehrt als Schauspieler, Gene Hackman, diese auch Fähigkeit, die Abgründe des Bösen auszuloten und gleichzeitig auch ein komödiantisches Talent, ein Charakterdarsteller, unglaublich vielseitig, vom Bösewicht bis zum Gerechtigkeitskämpfer, das ganze Repertoire und auch sehr viele fantastische Filme, in denen er mitgespielt hat, eine Generation von Schauspielern, ja auch ein Typus, ein Archetypus. Wer wäre das heute auf der Leinwand, das Äquivalent? Ich könnte es Ihnen gar nicht sagen. Das ist vielleicht auch eine andere Zeit, in der dieser Gene Hackman aufgetreten ist. Jahrgang 1930, natürlich sein großer Durchbruch. French Connection, dieser Drogenthriller, wo er den Gegenspieler des Drogenmafia-Barons Fernando Rey, gespielt vom großen mexikanischen Schauspieler, wie er ihn da dann doch noch zur Strecke gebracht hat, als Doyle mit seinem komischen Hut, den er da immer angehabt hat, Gene Hackman, und dann natürlich in vielen, vielen weiteren Filmen, hat auch Oscars gewonnen. Ein ganz großer der Filmkunst und eben unter mysteriösen Umständen gestorben. Man hat ihn tot aufgefunden, angezogen, schon leicht mumifiziert. Man muss das in dieser geisterhaften Ausdrucksweise hier sagen, die Frau auch, sind am Boden gelegen im Haus, wurden erst nach einiger Zeit entdeckt, schon länger tot, auch ein Hund ist gestorben, sie haben viele Hunde gehabt, Hunde auch adoptiert, wie ich gelesen habe. Und es deutet darauf hin, dass sie eine Vergiftung, eine Kohlenmonoxidvergiftung erlebt haben, erleiden mussten. Aber eben nicht als Selbstmord. Vielleicht war es ein Unfall, schwer zu sagen. Gene Hackman in den letzten 30 Jahren außerhalb der Öffentlichkeit hat sich ja zurückgezogen 2004 aufgrund von Stresssymptomen. Der Arzt habe ihm gesagt, immer wieder diese Rollen, immer wieder dieser Druck, das könnte irgendwann mal zu viel sein. Und er hat das auch mal in einem Interview gesagt mit Larry King. Er hat gesagt, ja, er mache sich schon Gedanken über den Tod und er wolle, habe ein schönes Leben gehabt, aber er wolle jetzt auch noch etwas weiterleben und vor allem auch eben dafür gesorgt haben, dass es seiner Familie gut geht. Eine ja, tolle Persönlichkeit, Gene Hackman, der ja jetzt auch nur noch in der Erinnerung weiterlebt. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit, möchte hier einen Punkt setzen und wünsche Ihnen einen schönen Tag, schönes Wochenende. Bis bald, alles Gute, bleiben Sie dran und bleiben Sie zuversichtlich. Ich freue mich aufs Wiedersehen und ich melde mich garantiert zurück. Nicht verpassen, am nächsten Sonntagabend, der Pragmatikus, die nächste Folge, Donald Trump und die Folgen für Europa. Mache meine Magazinsendung immer aufwendig da bei Servus TV. Große Freude, die Kollegen da in Österreich jeweils einmal im Monat zu treffen mit Studiogästen, mit Magazinbeiträgen, der Pragmatikus, auch die andere Sicht etwas auf die Themen, die uns beschäftigen im Fernsehformat bei Servus TV. Immer der erste Sonntag pro Monat am Abend, aber Sie können es auch auf der Videothek abrufen und wenn Sie da in die Archive einsteigen, viele, viele Themen, die wir schon abgehandelt haben und aus eben anderer Sicht auch, so ein bisschen könnte man sagen, analog zum Weltwoche-Prinzip. Ich danke Ihnen ganz herzlich und bis bald.